Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Elketinendo.
Und auch mit dabei Timon aka Klängern am Start. Hallöchen.
Vielen Dank, Dankeschön. Ich habe gelernt, jawohl, und mich diesmal nicht selber angesagt, wie du es wolltest.
Gott sei Dank, endlich. Dann ist mal endlich alles wieder in den normalen Bahnen, wie es gehört, wie es richtig schön gehört. Ja, da bin ich doch sehr deutsch, was das angeht. Muss alles richtig sein hier. Schön, dass wir wieder da sind, würde ich sagen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, Timon.
Ja, zum Thema, so wie es sein soll, heute ist vieles, glaube ich, anders, weil wir haben ein bisschen was zu bereden.
Wir müssen wieder Ordnung, wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner. Wir müssen Ordnung in das ganze Chaos hier bringen. Und fangen wir mal damit an. Wir können ja schon mal, wir haben vor einigen Folgen drüber gesprochen, aber erstes, was wir kurz ansprechen, Platz 53 auf unserer Top-Liste. 12th Grade. Nee, 12th, wie heißt Fail? 12th Fail. Entschuldigung, nicht 12th Grade, Blödsinn. Ja. Dieser indische Film, der jetzt gerade völlig durch die Decke geht, ist wieder mal auf 53. Platz und wir können ihn nirgendwo gucken. Nirgendwo.
Ja, er ist verschollen. Deine These war, dass er ja irgendwie noch im Kino läuft oder so. Jetzt wahrscheinlich.
Diese Vermutung. Nicht mehr. Ja. Also, dass er in Indien im Kino läuft. Ja, aber wirklich wissen tue ich das auch nicht. Ne? Also, es gibt kein DVD oder Blu-ray-Release. Streaming-Anbieter haben den nicht. Du findest nichts über diesen Film. Der Film existiert wirklich bei uns in unseren Hemisphären ja einfach nicht.
Und er ist bewertet mit 9,2. Also.
Das ist komplett, also falls ihr gerade neu einsteigt in das Game, das ist verdammt gut, das ist heftig. Also für IMDb-Verhältnisse ist das schon.
Aber der wird ja, ja wahrscheinlich, wenn er so gut bewertet ist, der hat jetzt auch schon 90.000 Bewertungen, der wird ja irgendwo irgendwann mal zu sehen sein, hoffe ich.
Ich hoffe auch. Also das hatten wir ja mittlerweile rausgefunden, dass es auch der Regisseur ist, der auch Three Idiots gemacht hat. Den hatten wir auch auf unserer Liste. Genau. Und dementsprechend bin ich gespannt. Also ich habe da schon Bock drauf, ne? Das kommt sehr kurz bei uns hier, das indische Kino.
Noch, aber offensichtlich noch. Sind sie jetzt da.
Die kommen, die Inder kommen.
Ich glaube auch. Ja, und wir haben heute ein großes Thema, da werden wir sehr drüber reden, denn die Oscar-Nominierungen sind bekannt gegeben. Und das ist für uns natürlich auch so ein Aufhänger, dass wir uns mal ein bisschen mit ein paar Filmen genauer auseinandersetzen. Wir hatten ja jetzt schon ein paar, es werden noch ein paar kommen. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund davon, da so ein ganz großes Augenmerk drauf zu legen mit, wer ist denn jetzt Favorit im Rennen und so, aber es macht natürlich auch Spaß und es ist für mich ein guter Anlass, so zu gucken, was sind denn so die wichtigsten Filme des Jahres, damit man die alle auf jeden Fall mal geguckt haben kann.
Zumindest aus Academy-Sicht, ne?
Also es ist genau, wieder, klar.
Die haben auch einige Filme nicht nominiert, die Frage ist, müssen die nominiert sein? Zum Beispiel dieser Wrestling-Film, wie heißt er, Iron Claw?
Ja, stimmt.
Der war ja auch sehr, der wurde sehr gefeiert, der wurde zum Beispiel gar nicht nominiert, aber dafür auch einige Überraschungen. Und sollen wir da gleich drüber reden oder also wie möchtest du es heute sortieren? Mir ist es egal, wir haben, ich sag mal, drei große Themen hier heute. Ist jetzt die Frage, fangen wir direkt mit den Oscar-Nominierungen an, oder?
Genau, ja, ich würde erst, also die Bestenliste, die kommt ganz am Ende. Die haben wir ja auch noch. Es spielt auch wieder mit den Oscars da rein. Ich würde aber erstmal anfangen mit dem, was wir zuletzt geguckt haben.
Sind wir doch auf einer Wellenlänge hier.
Wir waren zusammen nämlich im Kino wieder.
Ja, endlich. Liebe Grüße nach Bochum in unsere Partnerkinos.
Genau, vielen Dank dafür.
Kapitol Casablanca, dankeschön.
Ja, und Metropolis, darfst du nicht vergessen.
Und Metropolis. Die müssen sich mal einen neuen Namen überlegen, dass man einfach einen Namen sagt. Da müssen wir den mal vorschlagen. Dass sie das extra für uns ändern, so. Dass sie sich so.
Casa Capitopolis.
Richtig, Casa Capitopolis. Finde ich auch einen guten Namen eigentlich. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf.
Ey, aber ich sehe gerade nochmal nebenbei den Trailer zu The Iron Claw. Ich glaube, den müssen wir auch nochmal angucken. Der sieht schon
ziemlich. Den pfeffern wir uns richtig zusammen rein. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Also, als du den damals, ich glaube, war das die Silvesterfolge? Da hast du ihn angeteasert mit Zac Efron.
Ja.
Da war ich noch so ein bisschen skeptisch, aber jetzt, wo ich so ein bisschen was davon gesehen habe, habe ich schon Bock drauf, ne?
Ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, weil wir ja manchmal über so Aktuelles reden, es ist jetzt auch ein Trailer rausgekommen zu, oh Gott, jetzt, scheiße, jetzt weiß ich den Namen nicht. Roundhouse? Warte mal, ich muss jetzt nebenbei mal gucken.
Ich dachte, du willst jetzt über, wie heißt das nochmal hier, der Minions-Film, der neue?
Entschuldigung.
Back with Me.
Ja, den Trailer habe ich auch geguckt. Roadhouse heißt es.
Roadhouse.
Genau. Hatte ich immer mal wieder so ein bisschen was gesehen von den Dreharbeiten. Es geht um Jake Gyllenhaal, der wohl so einen ehemaligen UFC-Fighter spielt. Und ich hatte immer wieder gesehen, dass bei so UFC-Events Dreharbeiten dafür stattgefunden haben. Vor echter Kulisse, echtem Publikum und so. Und dass er da so bei so Pressekonferenzen. Das
hast du aktiv mitbekommen?
Also es gab halt bei TikTok und so immer wieder Leute, die im Publikum gefilmt haben, während die auf so einem Event gesagt haben, so, ja, ey, wir drehen jetzt kurz was für so einen Film mit Jake Gyllenhaal. Und dann lief der da halt ins Octagon ein und hat dann so Filmszenen da gedreht.
Cool.
Und das hatte mich auch sehr an diesen anderen Fight-Film erinnert, den er mal gedreht hatte. Wo mir der Name jetzt auch nicht einfällt.
Wie heißt Jake Gyllenhaal Fight Film, keine Ahnung.
Nein, der hat doch so ein, der hat doch auch mal so ein Fighter Dings da gedreht. Scheiße. Echt?
Ja. Komm, da gucken wir nach. Wir verzählen uns jetzt gerade völlig in die falsche Richtung, aber das gucken wir jetzt noch nach. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier auf Jake Gyllenhaal. Ist doch gar kein Problem.
Fight Movie. Southpaw, genau. Da hat er so einen Boxer gespielt.
Okay.
Ja. Mm. Und ich dachte, oh, okay, in so eine Richtung geht das. Und jetzt ist der Trailer dazu rausgekommen. Ein Prime Original Roadhouse. Und der Trailer sieht leider richtig scheiße aus. Also es ist wohl auch ein Remake und es geht um diesen ehemaligen Fighter, der in diesem Roadhouse so als Security-Türsteher anfängt, weil da so gegen Abend so zwielichtige Typen auch kommen, das ist so ähnlich wie so eine Bar oder so. Und ja. Das Roadhouse soll dann irgendwie auch aufgekauft oder platt gemacht werden von so einem anderen Typen, der da dann irgendwie so ein Ferienresort irgendwie hinbauen möchte und dann müssen sie dieses Haus beschützen. Das sieht mega trashig aus von der Geschichte. Und ich war richtig enttäuscht. Also vielleicht ist der Film ja trotzdem gut, aber ja, das war ein bisschen sad.
Guck mal das Poster, was ich dir gerade geschickt habe. Das kann doch unmöglich das Original, also das richtige Poster sein, oder?
Ja, also Conor McGregor spielt auch mit. Der ist wohl auch so ein bisschen ein Antagonist.
Das sieht so scheiße aus. Also das Plakat, das ist so eine Straße und dann hast du links den McGregor und rechts den Herrn Gyllenhaal.
Ja.
So eine Straße einfach in der Mitte.
Ah, ich weiß ja, nicht.
Sehr aussagekräftig.
Das war, also das Poster, was ich sehe, ist ein bisschen anders, aber es sieht dann eher so aus, als gäbe es da gute Gründe, warum der nicht im Kino erscheint.
Ach so, der kommt gar nicht jetzt. Ja, okay. Ja, dann, also wird eine stabile 5 wahrscheinlich. Gehen wir mal von. Ach so, ja, okay. Das sieht schon besser aus.
Ey, ich predikte jetzt, ich werde mal gucken, ich weiß gar nicht, wann der rauskommt, aber ich predikte, der wird eine. Boah, nee, okay. Er könnte vielleicht doch ein bisschen besser bewertet werden, aber ich hätte ihn bei so 5,6 bis 6,3 gesehen.
Hm, das klingt sehr danach, dass es genau das wird, weil es regnet mittelmäßige Filme einfach,
vielleicht,
Tag ein, Tag aus.
Vielleicht ist der Trailer ja einfach nur schlecht gemacht und das, der Film ist eigentlich super.
Ja, das wird sein, das wird sein.
Schauen wir mal.
Nein, ich bin eh kein Fan von Trailern, von daher kann es wirklich sein, aber meistens dann doch nicht.
Ja, die Trailer, die wir jetzt gesehen haben, als wir im Kino waren, die waren auch irgendwie weird, weil irgendwas war da falsch eingepegelt noch. Und man,
ach ja.
Wir haben überhaupt nichts verstanden.
Ja, aber waren schöne Bilder auf jeden Fall. Also,
ich war so richtig dialoglastig und wir gucken uns nur so an. Weiß ich nicht, worum geht's da?
Aber Timon, welchen Film haben wir denn überhaupt geguckt im Kino?
Yes.
Ich glaube, die Leute warten jetzt seit 10 Minuten drauf, dass wir mal sagen, welchen Film wir geguckt
haben.
Es war nicht Roadhouse, es war nicht der Film mit dem schlecht eingepegelten Trailer, es war folgender Film.
Poor Things. Also
ja.
Arme Dinge.
Sollen wir das in unserem Top-Listen-Style einfach machen jetzt, weil er ist auf unserer Top-Liste tatsächlich.
Genau, also wir wären heute eigentlich dran mit der Top-Liste. Ich glaube, Platz 109 sind wir heute oder so. Und er liegt auf Platz 108. Also ein Platz vor dem Film, den wir später noch besprechen werden. Full Metal Jacket ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Der liegt jetzt auf 110. Aber zwischen Die fabelhafte Welt der Amelie und Full Metal Jacket, den wir ja letztes Mal hatten, liegen die beiden Filme, die wir jetzt haben. Und auf Platz 108. Poor Things aus dem Jahr 2023 von Yorgos Lanthimos.
108th place again. Poor Things from the year 2023. And the director is Yorgos Lanthimos.
Glaube genau. Ich. Den haben, vielleicht auch nicht. Den haben wir uns zusammen reingekloppert. Und ja. Zwar im Zuge auch der Oscar-Vorbereitung. Denn kleiner Spoiler, der ist 11-mal nominiert. Da gehen wir gleich noch genauer drauf
mal.
Ein.
Aber ich hab's predicted. Das war der. Ich habe ja in unserem Jahresabschluss gesagt, der wird gerade von allen Seiten so krank gelobt. Ich freue mich sehr auf diesen Film. Und jetzt ist er auch noch bei den Oscars so heftig dabei. Also schon krass.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass der bei mir zu overhyped war, weil wenn ich zu hohe Erwartungen habe, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Aber der Film ist auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Das trifft's tatsächlich sehr gut, ey. Also ich hatte auch sehr hohe Anforderungen, aber ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Also ich wusste, dass Emma Stone irgendwie so ein jung gebliebenes Madel spielt, was auch immer das heißen soll. Ja. Also durch die Augen dieses Mädchens. Aber lest mal den Text vor.
Genau, die unglaubliche Geschichte über die fantastische Entwicklung von Bella Baxter, einer jungen Frau, die von dem brillanten und unorthodoxen Wissenschaftler Dr. Goodwin Baxter ins Leben zurückgeholt wurde. Mhm. Ich glaube, die Prämisse können wir eigentlich schon verraten, oder? Das kommt ja relativ am Anfang des Films.
Ja, ich glaube, also falls ihr jetzt gar nichts wissen wollt, was auch eine Situation ist, die man machen kann, weil dann seid ihr komplett verwirrt und abgefuckt im Kino. Also nicht abgefuckt, aber der Film ist dann abgefuckt. Dann skippt ein paar Minuten. Aber ich glaube, wenn ihr das jetzt wisst, was wir euch jetzt sagen, damit könnt ihr auch noch eine Menge Spaß haben. Also das ist nicht...
Genau.
Können wir machen.
Also, Willem Dafoe spielt einen sehr weirden Anatomiewissenschaftler, der sehr komische Experimente macht. Und der hat eine Leiche bekommen von einer Frau, die sich umgebracht hat, die schwanger war. Und er hat das noch funktionierende Gehirn des Babys in den Körper der Frau gesetzt. Das klingt so bescheuert. Ja, und da kommt dann Bella Baxter raus, die von Emma Stone gespielt wird, die erwachsen ist, aber völlig kindlich entwickelt und dann sich so langsam zu entwickeln lernt und die Welt um sie herum lernt. Und da geht die Geschichte drüber. Und es ist genauso abgefuckt, wie es einfach klingt.
Es ist und in erster Linie auch einfach verdammt großartig, weil der Regisseur, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, aber interessanterweise habe ich von dem, ohne es zu wissen, 4 Filme auf der Watchliste, weil die mir alle von allen Seiten empfohlen wurden. Also Favorite ist von ihm, The Lobster ist von ihm, Dogtooth ist von ihm, also falls euch die Titel was sagen. Und die Filme sind wohl alle so in die Richtung, sehr verrückt, sehr surreal, ne? Also das spielt auch alles in einer sehr abgefahrenen, bunten, aber auch sehr dystopischen Welt. Also eigentlich haben wir es hier mit einer Dystopie zu tun, die von einem jungen Mädchen entdeckt wird, das die Welt halt mit glitzernden Augen betrachtet. Also, ne, wie ein kleines Kind, was noch keine Ahnung hat, was gut und böse ist. Und genau so ist der Film aufgebaut. Die Kulissen, oh, das, Alter, die Kulissen, du kannst ihn nicht satt sehen an diesen Kulissen, an den Kostümen. Einfach fantastisch, ne? Das ist großartig.
Ich bin mal gespannt.
Großartig.
Da reden wir gleich drüber. Aber also es fühlt sich auch nicht echt an, in keinem Moment, weil dann steht da irgendwie, die sind in Paris oder so und es sieht überhaupt nicht aus wie Paris, weil es sieht alles so ganz eigen aus. Was mich vor allen Dingen überrascht hat, war, dass der Film, weil sie ja auch als Kind quasi sehr triebgesteuert ist, sehr, sehr explizit, es wird sehr viel gebumst, es gibt sehr viel nackte Haut und
auch sehr viel, ich sag mal, Blut auch, also man sollte schon 16 sein und den Film auch nicht unbedingt mit seiner Mutter gucken.
Ja, oder so. Wenn ihr das auch nicht könnt, dass so geschnitten wird durch Haut, dann ist der Film auch nicht vielleicht unbedingt sowas für euch. Aber also es wird sehr viel gebumst und Emma Stone hat auch sehr viel gezeigt. Also da war wohl kein Body-Double am Werk, was ich so gelesen hatte, sondern
ja, du untertreibst, das heißt sehr viel, die hat alles gezeigt. Also das ist ja wirklich, das brauchen wir jetzt nicht schönreden. Die hat wirklich, also das ist, wenn du da Interesse dran hast, da mal weiter einzutauchen in die Welt von Emma Stone, da ist auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten da in dem Film. Aber das ist auch, glaube ich, der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, weil ich bin kein Fan davon, so auch Game of Thrones und so, hätte aus meiner Sicht auch deutlich besser sein können, ohne jede 20 Minuten Rumgebumse.
Nee, ich lasse diese Kritik nicht zu. Ich finde
Okay, Entschuldigung bitte. Ich lasse dir deine Sex sehen. Das ist
Vielen Dank. Ja, dankeschön.
Ja. Ja, aber das ist, also der Film ist auch in erster Linie fantastisch und lustig.
Ich wollte gerade sagen, der war wahnsinnig witzig. Also ich hätte nicht damit gerechnet bei so einer Thematik, aber es wurde im Kinosaal so viel gelacht einfach, weil so viele kleine, witzige oder auch clevere Jokes drin waren. Und so viele, dadurch, dass er so absurd ist und in so einer absurden Welt spielt, war da auch ganz viel Potenzial und Möglichkeit für da.
Und das liebe ich halt, ne? Also ich kam aus dem Film raus und ihr wart so, was habe ich da gesehen? Und ich war einfach nur im Paradies. Es ist genau solche Filme liebe ich abgöttisch. Und ich bin auch wirklich hardcore überfordert, dass der so oft bei den Oscars nominiert ist, weil sich das nicht nach einem Oscar-Film angefühlt hat, finde ich. Also er hat's verdient, aber die Oscars sind dann doch manchmal aber sehr konservativ.
Mal, ja, ne? Aber wir hatten doch Everything, Everywhere, All at Once. Und ich finde, der schlägt so ein bisschen in so eine Kerbe, dass du das, also du probierst so alles, was so möglich ist und die Grenzen verschiebst du so ein bisschen und am Ende kämpfst du raus und denkst dir so, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Und das
ja, aber Everything, Everywhere war
inhaltlich
war
ganz anders.
Harmlos.
Ja, ja.
Harmlos dagegen.
Auf jeden Fall. Aber so die gleiche Kerbe, so, warte mal, das? Und ich glaube, die sind mittlerweile offener, was das angeht.
Ja, es geht so langsam los in Amerika. Herzlich willkommen.
Ich finde das auch gut, dass wir wegkommen von diesem klassischen Ding. So, da reden wir gleich nochmal genauer drüber. Aber der traut sich auf jeden Fall einiges, der Film. Ich bin da rausgekommen und war so, ich wusste nicht ganz, was ich von ihm halten soll, weil ich das Gefühl hatte, der hat ganz viel Message und der will mir ganz viel sagen, aber ich wusste nicht, was. Es war irgendwie, also da ist Message drin, aber was genau ich da jetzt verarbeiten soll, weil manchmal kommst du aus dem Film raus und hast genau das Thema, was der Autor dir mitgeben wollte, ne? Der will dir irgendwie ein bestimmtes Gefühl vermitteln oder es geht um Verlust oder Ängste oder irgendwie sowas. Aber da stand ich da erstmal so und dachte so, ja, bin ich jetzt zu doof, um den zu verstehen? Aber wahrscheinlich ist es dann so ein Ding, dass er so vielschichtig ist und so viele Möglichkeiten der Interpretation bietet.
Ja, also aus meiner Sicht ging es halt ums Leben im Allgemeinen, ne? Also dadurch, dass du halt eine erwachsene Frau mit dem Gehirn eines Kindes hast, lernt man halt in dem Film so ein bisschen auch diese Philosophie, dass der Geist über dem Körper steht, ne? Dass du halt deine Erfahrungen machen dich aus. Da kannst du noch so dich sportlich aktiv halten oder wunderschön aussehen oder wie auch immer. Wenn dein Geist halt nicht mithält, dann ist halt alles im Ungleichgewicht. Und darum geht's irgendwie aus meiner Sicht auch in dem Film, ne? Also du merkst ja, dass sie am Anfang am Anfang ist sie halt wirklich Baby, ja, und schifft sich teilweise ein oder so. Und am Ende des Films ist sie halt eine erwachsene Frau. Und
Es ist so ein bisschen so der Weg aus der eigenen Unmündigkeit. Und das ist ja auch ein bisschen das, was du auch meintest, so wenn man erwachsen wird, dass man so verschiedene Phasen durchläuft und dann so die Welt kennenlernt und dann für sich auch so einen Weg finden muss.
Richtig. Und das hat der Film sehr, sehr schön aufgearbeitet, auch in verschiedenen, so in Kapiteln kann man das auch fast schon sehen, ne, dass du halt auch so einteilen kannst, ist die Babyphase, die Kinderphase, Pubertät vielleicht, junge Erwachsene und dann wirklich, also ist sie da angekommen, wo sie mit ihrem Körper am Ende auch ist. Und einfach großartig. Also absolute Empfehlung aus meiner Sicht. Ne, wenn ihr auf so ein bisschen abgefahrenen Scheiß steht, ist das einfach ein Titel, an dem ihr nicht vorbeikommt. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob jetzt 9 oder 10, weil für mich eigentlich das Ding eine 10 ist. Aber wir sagen ja auch immer, die 10 ist immer ein subjektiver Aspekt. Ja. Ne? Also wenn du bis nach 9 hast, dann ist technisch, es ist eigentlich ein perfekter Film. Aber die 10 ist das gewisse Etwas. Und für mich war, ich muss es leider sagen, es war mir zu viel Geficke. Die haben zu viel gebumst. Ich hätte mir noch ein, zwei andere coole Ideen gewünscht. Weißt du, das Gebumse ist ja okay, aber wie oft haben die gebumst in dem Film?
So, 20 sehr oft.
Mal? Keine Ahnung. Irgendwann dachte ich mir auch, jetzt reicht halt aber auch mal. Ist ja witzig, dann schneidet doch weg, wenn die, ja, jetzt lass uns nochmal bumsen, zack, Karte reicht doch. Aber nein, sie zeigen es nochmal. Und es ist so, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht prüde oder wie heißt das? Nicht
prüde.
Prüde. Aber irgendwo denke ich mir dann auch, der hat ein bisschen die Chance verschenkt, noch einen Aspekt mit reinzubringen, weil der Film ist sonst so wunderbar. Ja. So Willem Dafoe, da werde ich nächste Woche auch nochmal drüber reden, der entwickelt sich auch gerade zu einer meiner Lieblingsschauspieler. Großartig, ne, wie er diese stumpfe Charakter. Ja, mein Vater hat mir als Kind die Bauchspeicheldrüse rausgeschnitten, um zu gucken, ob ein Mensch auch ohne überleben kann. Hat sich rausgestellt, ich brauche eine Bauchspeicheldrüse. Also habe ich jetzt dieses Gerät hier neben mir. Es ist so stumpf und schwarzer Humor. Es ist so, ich hab sehr gefallen. Ich werde mir den Safe auch noch mal reinziehen irgendwann mal. Ja. Und ich bin sehr auf die anderen Filme von Yorgos Lanthimos gespannt, was da noch so auf mich wartet.
Filmisch hat er auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht. Ich bin bei einer Bewertung, vielleicht war es auch ein bisschen zu hohe Erwartungen, ich bin bei einer 8 rausgekommen, bei einer guten 8. Mhm. Mir fehlt zu 9 auch immer so ein bisschen, dass ich berührt werde vom Film, weißt du? Dass ich
berührt wurde da aber einiges.
Ja, aber emotional, weißt du, dass ich den sehe und mir denke so, ja, ich verstehe das, was ihr da vielleicht reingelegt habt, so, weißt du, also so manchmal spürst du ja irgendwie so einen Schmerz oder so eine Freude oder sowas und ich fand den wahnsinnig geil anzugucken, der hat auch viel Spaß gemacht, aber so dieses, der hat mich nicht so im Herzen berührt, weißt du, so ganz doll, also eher auf einer künstlerischen Ebene hat er mir Spaß gemacht, aber so ein bisschen mehr emotionale
Berührung. Brauchst du das bei jedem Film tatsächlich?
Ja, ich glaube, also, das ist der Unterschied.
Ist das für dich ein Kriterium?
Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied bei mir, ob ich dem jetzt eine 8 oder eine 9 gebe, so.
Ach, krass. Ja. Okay.
Aber das da reden halt wir später gefehlt, noch drüber, ne? Wo wir vielleicht, wir haben ja noch einen Film.
Mhm, ja, das. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, du hast ja schon mal. Nee, komm, machen wir später. Ja, gut. Ja, aber ja, wie gesagt, Poor Things, wenn ihr vor den Oscars noch was sehen wollt für die Oscars, ist das auf jeden Fall ein Ding, das solltet ihr mitnehmen. Ja, der ist jetzt im Kino in Deutschland auch, im Originalton haben wir ihn geguckt. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Wenn ihr auf Deutsch guckt, glaube ich, kann man jetzt so viel auch nicht falsch machen, vermutlich.
Ich glaube auch nicht. Ja. Das ist die 42-Empfehlung der Woche.
Genau, 42-Empfehlung der Woche, Poor Things. mit 11 Nominierungen auch quasi auf Platz 2 der meisten Nominierungen dieses Jahr.
Ganz denn, kurz, und, lass uns, ja. Bevor wir rübergehen, das tat mir aber ein bisschen leid, dass ich mich nämlich weggesetzt habe von dir im Film. Weil wir haben den Original mit Untertitel geguckt und der war auch gut verständlich auf Englisch, aber ich hätte gern die Option, zumindest mal was nachzulesen, falls ich eine Frage habe. Und direkt vor mir saß so ein großer Typ, der saß auch sehr gerade, dass er inmitten des Untertitels saß und ich nichts lesen konnte. Und dann dachte ich, ja, das ist auch scheiße. Es ärgert mich 2 Stunden lang. Dann habe ich mich einfach weggesetzt.
Weißt du, woran ich gedacht habe? Wobei, scheiße, du kannst das jetzt gar nicht relaten, weil du hast King of Queens, glaube ich, nicht gesehen, ne?
Nee.
Es gibt bei King of Queens, liebe Grüße an alle King of Queens-Fans da draußen.
Liebe Grüße an den King of Queens auch.
Ja, King of Queens, gibt eine Folge, wo Arthur, also der ältere Herr, für seine Tochter so ein U-Bahn-Buddy holt, den sie mit in die U-Bahn nehmen kann, damit sie nicht alleine ist, damit sie nicht überfallen wird. Und das ist im Prinzip eine Schaufensterpuppe ohne Unterkörper. Und den nimmt und sie will ihn nicht. Und deswegen nimmt er diese Puppe überall mit hin und wird dann am Ende doch ausgeraubt. Und ich, als du mich rübergesetzt hast, habe ich diesen Typen zwischendurch beobachtet. Der hat sich einfach nicht bewegt. Und dann dachte ich, haben die da einfach eine Puppe hingesetzt. Das alles. Und da musste ich an die Folge denken. Und dann musste ich auch ein bisschen lachen zwischendurch.
Völlig verständlich. Aber der saß auch wirklich sehr gerade.
Ja, das war gruselig. Also wirklich ein riesiger Mann, der einfach sich nicht bewegt hat, den ganzen Film über. Das war.
Ich habe mir auch so angeguckt, weißt du, andere flezen sich so in den Sessel, ne, lehnen sich so ein bisschen zurück. Und, so. Und der saß einfach wirklich, als hätte dir der Arzt gesagt, nee, du musst jetzt hier mal Haltung bewahren, du musst gerade sitzen.
Dann saß er da. Ja, vielleicht, wenn er runtergegangen wäre, so ein bisschen, dann hätte er vielleicht vorne den Sitz vor ihm so ein bisschen aus den Angeln gehoben, weil die Knie dann einfach dagegen und ne, Beine werden dann ja genauso lang sein wie der Oberkörper. Aber ja, schön. War aber schön. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz um mich rum gehabt, war okay.
Ja, hat sich ein bisschen angefühlt, als würde ich ihn alleine gucken, weil du einen Sitz weiter weg saßt. Aber nun gut. Ja, Oscars, das hatten wir. Poor Things, 11-mal nominiert auf Platz 2 der meisten Nominierungen. Bei Wikipedia zum Beispiel könnt ihr das lesen, bei Oscarverleihung 2024. Der mit den meisten Nominierungen, den hatten wir auch schon besprochen, nämlich Oppenheimer. Der hat insgesamt 13 Nominierungen. Und da sieht man auch so ein bisschen, was die wohl wichtigsten Filme werden dieses Jahr. Killers of the Flower Moon, 10 Nominierungen, Barbie hat 8, Maestro hat 7 und alle darunter haben dann 5.
Anatomie eines Falls übrigens 5.
Ja, ja.
Wir haben ihn letzte Woche besprochen. Ich hab gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass Sandra Hüller für Best Actress nominiert wird und yes!
Ja, guck mal, dann gehen wir da direkt mal rein. Erste Kategorie, genau. Sandra Hüller ist nominiert für Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin. Dann haben wir noch Annette Bening in Niad. Keine Ahnung, den Film habe ich noch nie gehört.
War wirklich ein paar Filme auch wieder dabei, von denen man noch gar nichts gehört hat, ne? Auch spannend.
Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, Carey Mulligan, Maestro, habe ich auch gesagt. Hatte ich letztens noch gesagt, dass ich die eindeutig als Nominierung sehe. Und Emma Stone aus Poor Things Also, ja. Schwierig. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich könnte bisher auch noch nicht viel dazu sagen oder wen ich da vorne sehe. Ich glaube, wir beide haben noch nicht Killers of the Flower Moon geguckt. Den müssen wir auf jeden Fall noch nachholen, damit wir da auch immer ein aussagekräftiges Urteil bilden können.
Ich finde es für mich alleine schon schwierig zu entscheiden, ne? Also wenn ich jetzt sage, wen würde ich jetzt nehmen, weil du hast mit Emma Stone eine fantastische Performance, du hast mit Sandra Hüller eine fantastische Performance, ich habe Killers of the Flower Moon aber noch nicht gesehen, ja, aber ja. Lily Gladstone ist die erste indigene Person, die überhaupt bei den Oscars nominiert ist, was auch geil ist. So, natürlich darf man jetzt nur nicht deswegen gewinnen, ne? ist mir schon klar, aber auch so, also dieses Jahr ist wirklich heftig. Also was da teilweise für Dinge, da freut man sich über so einen Maestro, den du ja ziemlich zerrissen hast, dass man sagt, okay, der Film, der wird eh nichts gewinnen, also von daher ist das schon mal raus.
Also das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass Maestro einer ist, der nicht viel gewinnen wird. Wir haben ja oft öfter mal so Filme, ja. Die haben dann am Anfang viele Nominierungen und dann gehen die so mit vielleicht ein, zwei Oscars nach Hause. Ja, den sehe ich halt nicht. Ich weiß nicht ganz, wie man das bewertet. Also Emma Stone spielt halt eine sehr große Bandbreite an Emotionen. Und das ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, wird das eher gewichtet als...
Ich glaube auch.
Dann auf jeden Fall Carey Mulligan. Oder vielleicht auch Sandra Hüller, die ja auch in einem ähnlichen Tonus spielt. Wobei, das ist auch ambivalent. Also, schwierig.
Es ist wirklich schwierig. Ich vermute aber mal, dass Emma Stone das Ding holen wird. Also, gerade bei einem Film wie Poor Things, du hast von Emma Stone alles gesehen. Und zwar nicht, und damit meine ich nicht nur ihren Körper, sondern auch schauspielerisch.
Ja, das stimmt.
Die hat ja von einem Baby bis zu einer erwachsenen Frau alles gezeigt. Die hat absurde Momente, die hat emotionale Momente. Also der Film, der hat auch so viel geboten, dass du halt bei so einem, das ist ein perfekter Oscar-Film eigentlich, wenn nicht diese ganze Nacktheit und die Brutalität
dazu. Nein, das passt schon gut da rein, auf jeden Fall.
Es passt rein, aber ne, für die Oscars sehr ungewohnt. Ja, und Sandra Hüller wird es sehr schwer haben, auch wenn die, wie gesagt, echt abgeliefert hat in dem Film. Aber ich finde es einfach schon toll, dass sie nominiert ist, dass sie beachtet wurde.
Ja.
Und wir haben ja auch noch einen Sandra Hüller-Film auf der Liste. Ja. Wie heißt er nochmal?
Zone of Interest, oder?
Zone of Interest ist auch noch nicht angelaufen bei uns, aber wird auch ein heftig starker Film, glaube ich. Also das, was man von dem Film sieht, hatten wir auch letzte Folge
drüber geredet. Hat auch 5 Nominierungen tatsächlich. Als bester Film.
Echt?
Ja, bester Film ist ja auch, also beim besten Film sind natürlich immer mehrere Filme nominiert. Also da gibt es, glaube ich, 10 oder so.
Ja,
aber
10 Stück.
Anatomie eines Falls und Zone of Interest, beide unter den besten Filmen. Ja. Ansonsten noch beste Regie, Zone of Interest, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Ton, auch super Ton wirklich, und bester internationaler Film. Da können wir auch mal kurz drauf eingehen, denn der ist fürs Vereinigte Königreich irgendwie drin. Hat mich auch überrascht, aber
Zone of Interest ist auch da drin?
Ja.
Oh jo, du hast recht, stimmt.
Und krass. Aus Deutschland ist auch wieder was nominiert, nämlich das Lehrerzimmer. Aber ich kann mir vorstellen, ja. Boah, Schneegesellschaft ist auch sehr gehypt auf Netflix. Und Perfect Days aus Japan haben wir auch schon gehört, war auch sehr beliebt.
Mhm. Auch selbst International Feature Film ist dieses Jahr auch wirklich
krass, ne? Ja. Die werden immer stärker. Aber da
fehlt jetzt eigentlich wirklich nur Anatomie eines Falls noch, wäre noch dabei gewesen, ist jetzt nicht dabei. Aber ja, The Teacher's Lounge, weiß ich nicht, ich habe den leider nicht gesehen, aber ich hatte ein bisschen auf Sonne und Beton geschätzt, aber ich glaube, die haben sich einfach nicht beworben, ne?
Ich glaube, es wird nur eine eingereicht.
Oder es wird sogar nur eine eingereicht.
Genau, ich glaube, von der deutschen Delegation, keine Ahnung, wie das heißt, wird, glaube ich, immer ein Film eingereicht. Ich hätte aber geiler gefunden, wenn die tatsächlich Sonne und Beton eingereicht hätten. Der wäre noch mal so ganz anders gewesen.
Ja. Aber wir haben das Lehrerzimmer auch noch nicht gesehen, ne? Also wer weiß, was da noch auf uns wartet, weil der auch sehr gut bewertet. Ich glaube, der hatte auch irgendwie eine 8, irgendwas bei IMDb, auch
aber, wenn
er jetzt nicht so viele Bewertungen
aber
hat.
Aber es wäre schon witzig, wenn dann am Ende Felix Lobrecht einen Oscar gewonnen hätte. Das wäre wirklich so absolut random gewesen.
Ja, das hätte ich schon gern gesehen. Warum auch nicht? Also, das unerwartete Dinge 2024, abgehakt.
Ja, das stimmt.
Ach ja, aber lass mal kurz über, weil das fand ich nämlich auch sehr interessant, Regie. Würde ich gerne, Directing, genau. Weil da haben wir auch zum Beispiel Anatomie eines Falls und Zone of Interest, wie wir gerade hatten. Wir haben Poor Things mit Yorgos Lanthimos. Wir haben zum allerersten Mal die Chance, wobei, nee, das ist nicht zum allerersten Mal, aber vermutlich der erste Oscar für Christopher Nolan mit Oppenheimer.
Also ich muss sagen, wir hatten den nicht mal in unserer Top 5, ne? Ich sehe
den. Ich glaube trotzdem, der wird den gewinnen.
Ja, ich glaube auch. Oder Martin Scorsese.
Ja, und Martin Scorsese haben wir auch noch. Also erstmal, weswegen ich die Kategorie gerade besprechen will, es gibt zwei Dinge. einerseits Christopher Nolan, sagte ich gerade, weil ich vermute, der wird den abräumen, weil das ist so ein Leonardo DiCaprio-Ding. So, der hat noch keinen Oscar, jetzt hat er einen Banger rausgehauen, der Film ist 13 Mal nominiert, der wird den kriegen, bin ich fest von überzeugt, ne?
Ja, ich glaube.
Und das andere Thema ist, Greta Gerwig ist nicht nominiert, was eigentlich eine Schande ist. Ich glaube, da haben schon andere tausendfach drüber geredet, ist klar. Aber wir müssen es auch noch mal sagen, Greta Gerwig hätte da, die hätte dabei stehen müssen. Das ist so.
Ja, und ich verstehe auch die Kritik, dass man sagt, okay, Greta Gerwig hier nicht nominiert. Über Margot Robbie bei bester Hauptdarstellerin kann man streiten. Ich hätte sie da jetzt nicht gesehen. Aber dann Ryan Gosling als bester Nebendarsteller, bisschen Jokes machen, bisschen gut im Hintergrund aussehen. Komm, gib ihm die Oscar-Nominierung, was soll's. Also da muss ich auch sagen, ganz, ganz schwach. Was soll das denn?
Ja. Ja, es ist, also er hat ja auch schon bei den Critics Choice Awards, hat Ryan Gosling ja auch schon den Oscar abgelehnt für I'm Just Ken, für den Song.
Ja, der ist ja auch nominiert.
Der ist selbst bei den Oscars auch nominiert. Also ich bin wirklich gespannt, was das wird, weil wenn Ryan Gosling wirklich den besten Song gewinnt, ich glaube, dann wird Hollywood explodieren.
Ja, vor allen Dingen ist ja Barbie nochmal mit einem anderen Song, mit Billie Eilish, in der gleichen Kategorie nominiert. Also,
ja.
Und I'm sorry, aber What Was I Made For ist der bessere Song. Ist ja, besser als I'm Just Ken.
Auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir halt auch noch Margot Robbie. Muss ich sagen, finde ich jetzt nicht schlimm, dass sie nicht nominiert ist. Ich finde es viel schlimmer für Greta Gerwig, weil Margot Robbie, die hat mit Sicherheit noch deutlich mehr Chancen. Aber Greta Gerwig, das wäre so ihr Film jetzt gewesen. Natürlich kann die auch noch ähnlich gute Filme raushauen, das will ich nicht bestreiten. Aber ich finde es unfair einfach. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr in die Sache reingefuchst, ja, weil ich dachte mir, das reicht mir jetzt nicht, das zu sagen, was alle anderen auch sagen. Wir haben dieses Jahr allerdings auch einen Rekord, oder mehrere Rekorde, also was Frauen angeht auch. Und eine Sache, die mich wirklich, wirklich verstört hat ein bisschen. Also nehmen wir mal Best Picture kurz. Da sind zum allerersten Mal, das ist ein Rekord, sind gleichzeitig drei Frauen nominiert für drei verschiedene Filme, ja, von 10. Dass so viele Frauen waren in der Kategorie noch nie nominiert. So, das schon mal an der Stelle. Dann hast du Justine Triet, die für Anatomie eines Falls als beste Regisseurin nominiert ist. Auch das ist neu. Sie ist die erste französische Regisseurin, die in Directing nominiert wurde. Mhm. Und jetzt kommt der Knaller, Alter. Und da dachte ich, ich höre nicht richtig. Sie ist die achte Frau in der Geschichte der Oscars. 96 Jahre. Sie ist die achte Frau, die in der Kategorie Regie nominiert ist.
Und es werden 5 pro Jahr nominiert. Also du könntest das Ding in 2 Jahren voll haben. So.
So, und dann habe ich weiter überlegt, so, wer nominiert die denn? Und das sind halt Branchenmenschen. Also das heißt, es sind andere Regisseure zum Teil.
Ja, ja.
Also die Academy ist ja geheim, die wird ja geheim gehalten.
Aber du bist ja, glaube ich, automatisch drin, wenn du auch einen gewonnen hast.
Genau.
Ne?
Also das ist
also so Männer.
Beim Webvideopreis. Haben sie sich ein bisschen wie bei Webvideopreis abgeguckt, ja, natürlich. Ja, ja. Ne? Ich bin ja auch in der Academy vom Webvideopreis. Ne? Aber es sind Männer, die Männer nominieren. Einfach. Da liegt das Problem. Und das finde ich schade, weil gerade Barbie. Vielleicht ist es auch gerade, weil es Barbie ist. Vielleicht haben sich wirklich ein paar Leute ein bisschen auf den Schlips getreten gesehen.
Aber ich kann mir auch vorstellen, das ist auch ein Grund, wenn du halt weißt, wer da abstimmt. Deshalb gab es ja oft diese, ja, dass man sagt so, ja, das ist ein Oscar-Film. Dass du schon recht hast mit, ja, das wird wahrscheinlich Oppenheimer. Weil das auch so ein, ist schon so ein gewisser Schlag Filmmänner-Fans, die den auch richtig gut finden. So.
Ja. Also wenn Oppenheimer mindestens ein Oscar wird Oppenheimer gewinnen auf jeden Fall. Und das ist Best Directing. Also da ist überhaupt gar kein Zweifel für mich. Also wenn da am Ende wirklich, also auch wenn ich persönlich, wenn man jetzt mich fragt, wen würdest du nominieren, würde ich sehr zwischen Justine Trier und Yorgos Lanthimos hin und her, Poor Things und Anatomie eines Falls so. Zone of Interest habe ich noch nicht gesehen, wird mit Sicherheit auch krass stark sein. Und Killers of the Flower Moon habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen, ich muss noch ein bisschen was nachholen bis dahin. Aber unser Tippspiel ist ja dieses Jahr wieder am Start. Da machen wir ja wieder eine Sonderfolge und so weiter.
Stimmt.
Und bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit, uns die Filme auch anzugucken.
Ja, eigentlich,
weil Zone of Interest kommt Ende Februar zu uns.
Zum Beispiel. Eigentlich müssen wir 3 Filme noch gucken. Zone of Interest, Killers of the Flower Moon und Holdovers. Der ist nämlich auch 5-mal nominiert. Und unter anderem auch bei Bester Hauptdarsteller mit Paul Giamatti, wie heißt er? Ja, ne?
Ja, Giamatti, ja, ich vergesse auch immer seinen Namen. Der ist gefühlt in jedem dritten Film dabei, aber ich kann mir den Namen von dem Typ einfach nicht merken, ey.
Das stimmt. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also das sind die 3, die wir noch so gucken sollten. Aber Ja, es ist schwierig. Ich bin mal sehr gespannt. Also Anatomie eines Falls wünsche ich auf jeden Fall mindestens ein, vielleicht bei Originaldrehbuch.
Ja, also einer wäre schon sick. Also da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Ja,
und ich glaube, Barbie wird auch was gewinnen. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht wären es nur die Songs und so. Ich dachte eigentlich Kostüm, aber Poor Things sah schon krass aus.
Mhm.
Oder die gehen halt ganz blöd so auf Napoleon. So, ach ja, wieder der.
Ja. Also der Film gewinnt hoffentlich nichts. Also wenn ich von dem Film alles schon gehört habe, dass sie sich einfach noch nicht mal mehr geschichtlich da irgendwie richtig, historisch richtig orientiert haben und ihnen Scheiß erzählen, so gerade was da auch die Frau von Napoleon angeht und so, was überhaupt gar keinen, verstehe nicht, warum du ein Biopic machst und dich da nicht auf historische Fakten beziehst.
Also ich glaube, wenn ich mal so ein bisschen predicten darf, ich glaube, so die wichtigen Kategorien wird leider Oppenheimer gewinnen, wahrscheinlich auch bester Nebendarsteller oder sowas, dass sie sagen, komm hier, Robert Downey Jr., der kann es haben, oder vielleicht noch De Niro bei Killers of the Flower Moon. Und ich glaube, Poor Things wird dann eher so die kleineren gewinnen. Also bestes Setbild oder Szenenbild, bestes Kostüm, bestes Make-up und sowas.
Cinematografie.
Ja, also
Maestro, Oppenheimer, Poor Things, El Conde, kenne ich auch nicht, Killers of the Flower Moon.
Also Cinematografie sehe ich den auch stark, weil wir gesagt haben, der hat in den ersten 5 Minuten alles rausgeballert, was man an filmischen Elementen irgendwie machen kann. Das war auch richtig stark.
Ein Spektakel für die Augen, Leute, ne? Also, wenn ihr das, oh Gott, ich liebe sowas, ne? Der hat gefühlt in einer Szene 20 verschiedene Kameraobjektive benutzt. Das ist absurd, was Poor Things alles bietet. Das ist grandios, grandios.
Und es wirklich hat auch immer eine Funktion. Also, du hast auch ganz oft verstanden, warum er das macht oder dass das Bild auch immer sich ändert zum Teil der Geschichte. So.
Ja.
Also, ganz, ganz crazy.
Bist du echt sicher, dass du dem Film nur eine 8 geben willst?
Nein, eine 8 ist richtig gut. Eine 8 ist richtig gut. Also eine 9 ist für mich eigentlich schon fast perfekt. Und dann zur 10 ist es wirklich nur so Personal Preference, dass ich sage, das ist auch ein so geiles Thema. Das hat mich so komplett abgeholt. Das ist alles, den will ich mein ganzes Leben lang nur noch auf Dauerschleife gucken.
Okay. Ich wollte es nur noch mal versuchen. übrigens auch sehr oft, ich weiß gar nicht, du hast die Zahlen, glaube ich, bei dir, Past Lives. Japanischer Film, glaube ich, ne? Oder koreanischer Film?
Gott. 2 Nominierungen hat er.
2 Nominierungen nur. Der ist auf jeden Fall bei Writing nominiert. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Den will ich mir auch noch reinziehen. Der wurde auch sehr, sehr oft gelobt letztes Jahr. Es war auch so einer der Filme, die ich noch gucken wollte.
Mhm.
Und was halt auch noch sehr auffällig war, wovon ich noch gar nichts gehört hatte, ist American Fiction. Weil ich glaube, der ist auch 7-mal oder so nominiert.
Nee.
Bei Writing ist er.
Nee, der hat nicht so viel Nominierungen.
American. 6-mal.
Was?
Actor in a leading role, Actor in a supporting role, Musik, nee, never mind. Der hat American einfach nur hier. Best Picture sind 4 Nominierungen hat er.
Warum ist er denn hier nicht in dieser komischen Übersichtsliste?
Ich bin bei den Oscars auf der Seite einfach.
Weil bei Wikipedia fasst er das eigentlich zusammen, aber American Fiction ist hier gar nicht. Bin ich doof? Ach doch, da, 5. Ja, du hast recht, ich habe ihn überlesen.
Oder doch 5?
5, ja.
Ja, also, Da bin ich auch noch mal gespannt, weil von dem Film habe ich gar nichts gehört. Ne? Also auch solche Dinger sind wieder dabei. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht diesmal zum ersten Mal ein Jahr haben, wo wir vor den Oscars alle Filme geschaffen haben. Das wäre so geil. Das ist irgendwie so meine Bundesjugendspiele irgendwie, weißt du? So ich gebe wirklich alles. Vollgas. Am Ende war es immer nur eine Teilnehmerurkunde, aber dieses Jahr ist das Jahr. Ich spüre das in meinen Knochen drin.
Ja, es gibt ja immer die Badges für die Oscars. Die werden ja wahrscheinlich dann nachher erst vergeben, damit man auch den Animationsfilm und den wichtigsten Doku-Film reinbringen kann. Deshalb, ich werde mir jetzt vorher nicht alle Doku-Filme angucken dafür, es tut mir leid.
Schade.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass beim besten Animationsfilm Mario nicht dabei ist, oder war der schon das Jahr davor?
Aber trotzdem, also, warte, wo haben wir das Anime, wo ist denn die Kategorie hier? Warte.
Ja, wir haben Elementals, wir haben Spider-Man Across the Spider-Verse, wir haben der Junge und der Reiher und die anderen beiden kenne ich nicht.
Ja, Robot Dreams und Nimona, keine Ahnung. Kenn ich nicht, ne. Aber Elemental hätten sie sich echt sparen können. Sorry, ne? Also der war okay, der Film. Das war jetzt mal wieder ein okayer Disney-Film. Ja,
Disney müssen sie reinpacken, einmal wenigstens.
Aber da verstehe ich auch nicht. Super Mario, der war vielleicht ein bisschen zu mainstreamig für die Oscars.
Ja, vielleicht war der auch nichts filmisch Besonderes. Vielleicht war der einfach nur cool. So.
Ja. Aber der Junge und der Reiher, ich würde mich wirklich sehr freuen für Hayao Miyazaki, der ja nochmal zurückgekehrt ist für den Film. Und ich weiß gar nicht, wie viele Oscars der hat. Also ich glaube, der hat für Chihiros Reise ins Zauberland damals einen Oscar gewonnen. Mhm. Aber sonst weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es sein zweiter Oscar und ich in dem Alter, in dem der da gerade noch gemacht hat, das wäre schon schön. Also den alten Mann da auf der Bühne zu sehen und glücklich mit dem Oscar, das würde mir, glaube ich, mein Herz erwärmen.
Dann sollten wir uns den vielleicht nochmal besser vorher angucken, bevor der...
Auch, steht auch auf meiner Liste. Das sollten wir auf jeden Fall tun, denke ich.
Ja. Sehr gut, machen wir noch. Alles klar. Gut, wenn wir den Block abschließen, dann habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Denn neben den Nominierten für die Oscars, über die wir vielleicht nochmal kurz davor reden werden, gab es natürlich noch weitere Nominierte, nämlich die Goldene Himbeere. Der
oh, ich vergesse es jedes Jahr, danke dir. Du holst es wirklich jedes Jahr und ich so, ach ja.
Ja, die schlechtesten Filme des Jahres sind natürlich auch nominiert.
Sehr gut, jetzt bin ich gespannt.
Am 9. März, ich glaube, einen Tag vor den Oscars, werden die dann auch wieder vergeben. Und die wichtigsten Filme für den schlechtesten Film kann man auch kurz sagen. The Expendables 4, 7 Nominierungen. Der Exorzist Bekenntnis, 5 Nominierungen. Winnie the Pooh, Blood and Honey, 5 Nominierungen. Oh. Fand ich auch schön. Ant-Man
and the Wasp. Hat David Hyde die Liste gemacht?
Ja. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, 4 Nominierungen. Shazam.
Yes.
Fury
of Gods.
Fury of the Gods, 4 Nominierungen. Ghosted 3, Mac 2, 3, Indiana Jones und das Rad des Schicksals hat immerhin 2 Nominierungen. Und Magic Krass. Mike, den habe ich geguckt, The Last Dance, auch 2 Nominierungen. Herzlichen Glückwunsch.
Hey, Glückwunsch, das freut mich. Keine Überraschung auf jeden Fall dabei. Das Expendables 4 wurde von einigen Menschen krass zerrissen. Also diese Reihe ist wohl ein Hoch und runter der Gefühle. Was war das andere, der zweite?
Hier der Exorzist Bekenntnis.
Genau, Exorzist haben auch alle zerrissen. Also das soll ja auch so die Fortsetzung im Geiste zu dem Film aus den 70ern sein, was ja eigentlich ein Exorzismus als an sich schon bedeuten würde. Ne? Ist ja eine Schandtat, eine Ketzerei. Ja, ich weiß es nicht. Also die haben alle auf jeden Fall die Goldene Himbeere verdient, da bin ich mir sicher.
Ich finde auch immer noch schön, dass sie damals Dings nominiert hatten. Wie hieß er denn? Der jetzt so krank geworden ist. Bruce Willis und dann bekannt gegeben wurde, dass er ja so krank ist und die dann das wieder zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, ja, tut uns leid, wussten wir nicht, dann lassen wir das natürlich.
Finde ich aber auch cool, dass sie dann nicht so gottlos auf Mutter gehen, sondern auch dann, ist ja einfach so,
ja, ne?
Dass sie dann auch wirklich sagen, okay, der Kackfilm war vielleicht jetzt nicht unbedingt absichtlich so.
Ja, Kacke, der war halt für den Paycheck, damit du am Ende. Richtig. Also du nimmst halt alles mit, damit du deinen Kindern noch möglichst viel Geld hinterlassen kannst. So. Aber ja, also finde ich auch geil, dass Marvel einfach 4-mal nominiert ist.
Die haben es auf jeden Fall verdient, Alter. Das ist die Klatsche, die bei den Oscars keine Schnitte war. War nicht irgendein Marvel-Film auch für die, war Endgame oder Infinity War nicht auch bei den Oscars irgendwie zumindest mal dabei? Ich glaube bei Visuals
es auf ist, jeden Marvel Fall. Marvel ist, Guardians of the Galaxy ist auch nominiert dieses Jahr.
Stimmt, ja, Guardians 3 hatte ich mich auch gefreut. Du hast recht, habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Ich glaube, irgendwie Visual Effect oder Sound oder irgendwie sowas.
Aber sollte, also wenn ich jetzt bei Marvel arbeiten würde, ne, und ich komme montags ins Büro, morgen. Und wie sieht's aus? Ja, bei den Oscars sind wir nominiert mit Guardians. Ach, schön.
Ja.
Und bei der Goldenen Himbeere sind wir auch mehrmals nominiert. Okay. Sollte denen das nicht so ein bisschen zu denken geben?
Ja, schon.
Also vielleicht mehr Richtung Guardians 3 und weniger Richtung Ant-Man. mag sein, dass es vielleicht ganz objektiv gesehen nicht so der Bringer war.
Aber es ist schon traurig, ne? Also Marvel nominiert, DC nominiert, Indiana Jones nominiert, das ist schon
Ja, die haben die Franchises totgeritten.
Ja.
Wortwörtlich.
Das stimmt. Gut. Kommen wir mal wieder zu guten Filmen. Vorher hätten wir natürlich noch den 42er der Woche.
Natürlich.
Wir hatten aber letztes Mal, glaube ich, keinen, ne?
Doch, Sekunde.
Ach so.
Der 42er der Woche. Woche.
Du hast recht.
Wir hatten einen, kein Problem. Du hast ja die Goldene Himbeere gedacht, ihr in den 42er. Welcher Film hätte eurer Meinung nach einen Oscar verdient, war die Frage an euch. Und es passt doch sehr gut in die Folge, überraschenderweise, Timon.
Ja, Mensch, das ist ja ein Zufall. Da haben wir uns ja was richtig Cleveres überlegt letztes Mal.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Du kannst dich ja mal kurz einlesen, wenn du das gar nicht auf dem Schirm hattest. Ich fange mal mit Jude Lemmy, der geschrieben hat, er hätte gerne das Team America. Oder ich lese mal vor, bevor ich jetzt hier zusammenfasse, was er schreibt. Team America hätte für mich einen Oscar im Bereich beste Filmmusik verdient. America, fuck yeah. Natürlich würde ich ihn auch als besten Film sehen. Er hätte im Jahr 2005 bei den Oscars auch kaum Konkurrenz. Aviator, Ray oder Million Dollar Baby.
Ja, gut. Ja.
Also gar keine Konkurrenz. Die Filme waren alle kacke. Also da kann man schon kotzende Marionetten mal nominieren für einen Film. Kennst du Team America?
Nee, leider nicht.
Das ist von den South Park-Machern mit so Marionetten.
Ich hab was im Kopf. Es gibt, glaube ich, so ein Meme, wo eine Puppe so kotzt, oder?
Ist das ja,
nicht so
ein das Gift? Ist Team America.
Ah ja, ja, cool.
Ich gucke lieber nochmal nach, weil ich
ja, ja,
nicht, dass ich jetzt
ja,
Quatsch erzähle, ist. Aber es, ja, es ist Team America, okay. Der ist sehr speziell, der Film.
Okay.
Auf jeden Fall.
Aber hier zum Beispiel, Ralf schreibt, zwar kein Film, aber eine absolute Schande, dass Hans Zimmer keinen Oscar für seine Soundtracks für Inception und Interstellar erhalten hat. Ja.
Ja, allgemein, ich bin schockiert, wie wenig Oscars Interstellar gewonnen hat, ne? Also, dass stimmt. Nolan dafür nicht schon lange den Oscar gewonnen hat, ist eigentlich ein Witz. Also, den hätte er eher dafür kriegen müssen, als für Oppenheimer irgendwo auch, oder? Was denkst du?
Was waren denn Oscars 2015? Waren das die 2015? Warte mal, jetzt gucke ich mal.
Das weiß ich gerade nicht. Das weiß ich gerade nicht. Aber Nolan wurde nominiert für Memento, ja. Hat er nicht gewonnen. Für Inception hat er nicht gewonnen. Für Interstellar hat er nicht gewonnen. Für Dunkirk hat er nicht gewonnen. Und jetzt für Oppenheimer. Und vermutlich ist es das dann.
Also der war, das ist ja wirklich lächerlich, warte mal. Also der war, genau, bei den Oscars 2015. Mhm. Und der war nicht mal nominiert für beste Regie. Das ist ja wirklich, das ist ja lächerlich. Also es hat gewonnen Birdman, ja, gegen
ja, gut, okay.
Grand Budapest Hotel, Boyhood, Foxcatcher und Imitation Game. War schon ein starkes Jahr, muss man sagen.
War ein starkes Jahr, aber Interstellar hätte dort auf die Arsch auf einmal noch reingepasst.
Ja, 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 auf jeden Fall. Guck mal hier, Whiplash. Das war
ja gut, 2015 war krass. Okay, wenn du das jetzt so vorliest, ist schon übel.
Also wir haben heilig. Birdman, Grand Budapest Hotel, Imitation Game. Ja gut, Entdeckung der Unendlichkeit, Interstellar, Whiplash, Into the Woods, Guardians of the Galaxy. Stark.
Aber den Button habe ich schon. Sehe ich gerade.
Ja, guck mal.
Den hab ich mir verdient schon. Nee, aber Interstellar verstehe ich nicht. Also absolut, der hatte. Da kannst du ja auch, also dass der nicht so 13 Nominierungen hatte, ne? Beste Musik, beste Visuals, bestes Drehbuch, beste Regie, bester Film, ne? Also es ist für mich eigentlich so ein ganz klassischer Oscar-Gewinner, aber.
Oh. Ganz kurz, zur letzten Folge hatte noch jemand geschrieben zu unserer Kategorie. Finde, bei den Schauspielern mit einer großen Nase wurde leider Steve Carell vergessen. Er ist vielleicht nicht der beste Schauspieler, aber er hat eindeutig die beste Nase.
Vielleicht gibt es irgendwann Return auf Filme, die Schauspieler mit großen Nasen beinhalten. Also würde ich jetzt nicht abstreiten. Wir haben natürlich jetzt nicht alle Schauspieler mit großen Nasen gefunden. Aber Steve Carell, ich gebe zu, der hat eine sehr große Nase, ja. Das stimmt. Ja.
Jemand schreibt, warte mal, steht hier ein Name? Nee, SWS Negativity schreibt, definitiv hätte DiCaprio einen Oscar für Wolf of Wall Street verdient.
Ja.
Ja, sehe ich auch so.
Auch viel eher als für The Revenant, finde
ja,
ich persönlich.
Ja, da hat man auch wirklich gemerkt, sie haben ihm den nur gegeben, damit er jetzt endlich mal einen hat.
Ja. Dieses Jahr ist er auch gar nicht nominiert, ne? Glaube ich.
Nee, aber der war ja auch
als Schauspieler?
Hauptdarsteller? Nebendarsteller? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich glaube, also er ist zumindest immer zu sehen.
Immer einfach.
Wenn so um den nebenbei Film geht.
Steht er auch nur so im Hintergrund, ja. Einfach nur damit er in der Szene da drin ist.
Aber ist nicht dabei. Ja. Bradley Cooper, Colman Domingo bei Rustin, also in dem Film Rustin, Paul Giamatti bei The Holdovers, Cillian Murphy bei Oppenheimer und Jeffrey Wright bei American Fiction. Bradley Cooper, wen meine ich denn jetzt? Der andere von Barbie.
Ryan Gosling.
Ja. Auch nicht dabei. Fällt mir auch gerade zum ersten Mal auf, wo ich das gerade mal so durchdenke hier alles. Aber sind halt nur 5 Plätze frei, ne?
Das stimmt. Was soll man machen?
Ja, Xarox, sehr schöner Name, schreibt Shin Godzilla und oder Godzilla Minus One. Ich verstehe, wenn Leute die alten Godzilla-Filme nicht interessant finden, sind für Nicht-Fans einfach sehr schlecht gealtert. In Klammern, ein Typ, der im billigen Kostüm, der durch Miniatursets läuft, ist halt nicht mehr modern. Aber für mich haben wohl Shin Godzilla als auch Minus One diesen gewissen Oldschool-Godzilla-Vibe, sehr oft Godzilla in dem Text, und das eben mit modernem CGI und besseren Visuals overall. Und wie Godzilla Minus One mit so einem niedrigen Budget so gut aussehen kann, verwundert mich sowieso. Ich hoffe einfach, die Schwarz-Weiß-Version läuft bald auch in meiner Nähe im Kino. Das ist auch ein Film, den ich dringend noch sehen möchte, ne? Das ist auch so ein Ding, der wird von allen Seiten gelobt, so als bester Godzilla-Film überhaupt. Ich mochte ja diese amerikanischen Filme, die jetzt die letzten Jahre rauskamen, durchaus. Und das ist auf jeden Fall visuelles Monster, glaube ich. Aber auch keine
Wobei doch, der wurde nominiert.
Echt?
Ja, bei den Visual Effects wurde er nominiert.
Ja, guck mal.
Ja, der kämpft gegen Guardians 3, gegen Mission Impossible, Creator und Napoleon. Vielleicht
Könnte er schaffen.
Könnte er schaffen, auch wenn Guardians natürlich schon ein heftiger Konkurrent ist, ne?
Ja, am Ende wird's Napoleon.
Boah, wenn wir solche. Also dann fuck ich mich ja aber wirklich ab, ne? Vielleicht gucke ich Napoleon vorher noch, damit ich mich nochmal richtig schön reinsetzen kann in die Geschichte, aber boah, naja.
Kalle hat geschrieben, nachdem ich Wolf of Wall Street geschaut habe, habe ich es als Fakt für mich angenommen, dass DiCaprio dafür den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen hat. Als ich Jahre später gecheckt habe, dass er den nicht bekommen hat, bin ich aus allen Wolken gefallen. Leider hat er oftmals Pech, ähnlich wie dieses Jahr wohl ihm Cillian Murphy wahrscheinlich auch diesen Titel mopsen wird. Erstmal cool, dass du das Wort mopsen benutzt hast.
Ja, mopsen immer gut. Ja.
aber ich weiß, Hauptdarsteller ist ja gar nicht nominiert. Nee. Deshalb. Ach doch.
Nee, der ist nicht, aber es war ja auch, die meisten haben ja auch vor den Nominierungen quasi geschrieben. Das war ja,
ah ja, stimmt.
Letztes Mal so das Thema, wer vermutet ihr auch? Deswegen hatten viele vorher geschrieben.
Ja, aber sehe ich ähnlich, dass, also, ja, hätte haben müssen, hatten wir gerade schon. Und Nils hat geschrieben, Jane Dielmann oder O Zombie, den kenne ich nicht, sind ja wohl mal pure Kunst und gehören auch gewürdigt.
Also Jane Dielmann, bin ich ganz ehrlich, bester fremdsprachiger Film, hätte ich den schon gesehen.
Ja.
Schon, ne?
Ja.
Also das, auch wenn nicht viel gesprochen wird. Also Sprache ist sowieso nicht so viel dran in dem Film, ne? Aber
aber was ist, also O Zombie kenne ich das jetzt nicht.
Das ist wahrscheinlich ein Trash-Film, oder? Ist irgendwas mit Zombie?
Er hat den mit Z geschrieben, hier gibt es einen O Zombie mit S. Und ich glaube, es ist so Osama Bin Laden, aber als Zombie.
Ja,
Hilfe. Der ist auch, von 10 Sternen hat er auch 3,6. Also der ist wohl richtig gut.
Oh, Zombie. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Mhm. Ja, klasse. Klasse Film. Ja, dann doch eher Jane Dielmann, würde ich
also
sagen.
Also wenn wir mal wieder einen Strafenfilm brauchen, dann muss einer an den gucken.
Oh Mann, ja, den halten wir mal im Hintergrund. Ich tu den mal auf die Watchlist, damit wir das nicht vergessen. Ne? Super, oh, Zombie, eine wunderbare Sache. Ich habe hier noch die Ghetto-Forelle. Your Name als bester Animationsfilm ist halt immer schwer für Animes und zusätzlich noch Braindead für die Effekte, in Klammern die Puppen.
Aber da würde mich jetzt interessieren, wann der rauskam. Ich guck mal.
Was jetzt, Braindead oder Your Name?
Your Name. Weil da musste ja irgendein...
War doch 2019 oder so, ne?
Also der ist von 2016, kann sein, dass er dann 2017 in den Oscars war. Weil da muss ja irgendein Film dann eher gewonnen haben.
Ja, also wie gesagt, aber er hat ja auch recht, Animes haben es wirklich schwierig im Oscar-Game. Also dass wir jetzt Der Junge und der Reihe haben, ist schon wirklich eigentlich außergewöhnlich, oder? Also sonst hast du ja eigentlich nicht so oft
Animes mit dabei. Doch, Shihiros Reise,
Mononoke. Ja, aber wie lange ist das her? Also viel mehr Animes fallen mir jetzt auch nicht ein, die da irgendwie bei den Oscars was gerissen haben, weißt du?
Warte mal,
vielleicht mal so kleine Dinger, die man, ne, so wir hatten jetzt auch Filme, die wir nie von gehört hatten. Ne? Kann natürlich auch sein, dass sie irgendwo mal zwischendurch dabei waren, aber.
Ich glaube, der war gar nicht nominiert. Wenn ich jetzt. Das muss man immer so on the fly suchen.
Ja, kein Stress. Aber Your Name kann ich unterschreiben, den fand ich wirklich fantastisch. Den hatten wir auf unserer Top-Liste hier schon. Das wäre auf jeden Fall ein Oscar-Kandidat gewesen, aber leider hat Disney ja sehr lange die Oscars dominiert, ne? Also gerade die Kategorie Animationsfilm am Ende.
Ja.
Aber da sind sie raus. Also da haben sie sich, die Karte haben sie selber verspielt. Wenn sie sich mit Rot und Elemental da bewerben.
Ja, gut, also wenn sie nichts anderes haben, was sollen sie tun, ne?
Ist wahr. Hast du gefunden, oder?
Er war nicht nominiert, glaube ich. Also nicht mal eine Nominierung.
Nee.
Das ist ja traurig.
Ist krass, dass man so viele Filme, die unter dem Radar laufen hat, ne? Die so qualitativ einfach krank abliefern.
Aber 2018 den Crunchyroll Anime Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das muss sein.
Und Anime Trending Award Girl of the Year 2018 auch. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Wahnsinn. Absolut. Applaus dafür. Ich hoffe, Christopher Nolan kann sich die Preise auch irgendwann mal holen.
Meinst du Christopher Nolan mit Girl of the Year?
Ja.
Ah, schön.
Ja. Ach ja. Ich habe hier noch Stecknadel FM. da ich schon so ein bisschen im Horrorbereich zu Hause bin, würde ich einfach mal mit gleich zwei Filmen aus dieser Kategorie gehen. Und zwar Hereditary und The Lighthouse. Zwei durchaus unterschiedliche, aber dennoch echt schöne Filme, in die echt viel Liebe reingeflossen ist. Diese Filme hätten zumindest ein paar mehr Nominierungen erhalten können. Naja, aber sind halt Horrorfilme.
Ja, Horror ist immer schwierig, ne?
Das ist wirklich, je tiefer ich da einsteige und gerade auch schaue, was in den letzten Jahren so rauskam, unfassbar, was gerade im Horrorbereich auch für Qualität mittlerweile abgeliefert wird, weil die halt viel experimentieren. Mhm. Ne, du hast halt auch viel Scheiße, brauchen wir nicht drüber reden, aber zum Beispiel The Lighthouse, rede ich nächste Woche drüber, den habe ich schon gesehen jetzt vor kurzem. Ich gebe dir zu 100% recht, also da wünsche ich mir, aber ne, das ist ja mit Poor Things, sieht man ja auch ein bisschen brutalere Filme, kommen jetzt langsam mal.
Aber auch sowas wie Midsommar oder so, auch gar nicht beachtet. Also ich sehe, Critics' Choice Awards hatte der eine Nominierung, aber also das war es dann wahrscheinlich auch.
War das immer so, dass so diese R-Rated-Dinger nicht durchgegangen sind? Weil ich meine, Poor Things ist doch auch R-Rated, oder?
Nee, ich glaube, das war egal.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Wobei, nee, ist ab 16. Ist das schon R-rated in Amerika? Ich glaube 17, ne?
Oh, da kenne ich mich leider gar nicht aus. Da muss ich nochmal schauen.
Ich bin da auch nicht so drin im Thema. Naja, aber fand ich, es kann auch werden, ne? Also, jetzt gerade durch A24 zeigt sich ja, Qualität kann auch im Horrorbereich passieren.
Wir haben noch einen, Daniel schreibt, für mich ist der 2016er Film Das Tagebuch der Anne Frank, der einen Oscar verdient hat. Dieser Film ist so gut gemacht, das Ende war für mich nochmal ein richtiger Schlag in die Magengrube. Ich habe geguckt, bei IMDb gibt es nur 2 Fotos dazu, also sonst auch gar nichts. Ein Poster und ein Foto von der Hauptdarstellerin. Also ist wohl auch komplett irgendwie unterm Radar gelaufen, der Film. Aber läuft.
Ich glaube, den habe ich sogar gesehen.
So wie es hier steht auf Netflix.
Ich bin mir gerade nicht sicher, das Plakat kommt mir bekannt. Ich habe auf jeden Fall mal es kann auch sein. Nee, ich glaube, ich verwechsel es gerade mit dem Sophie Scholl-Film. Weil die Schauspielerin sah so ein bisschen ähnlich aus. Ja, bei sowas, also will ich jetzt keinem irgendwie vorwerfen, kann natürlich ein geiler Film sein. Aber bei sowas ist es natürlich immer schwierig. Wertest du jetzt die Geschichte oder den Film? Das ist nämlich auch ein Thema, was wir gleich noch haben werden.
Ja, gut, aber das hat man ja manchmal beides, ne? Also bei Oppenheimer ja auch die Geschichte dann dazu.
Natürlich, aber ich meine, die Geschichte von Anne Frank, die wird ja den meisten auch bekannt sein, die ist ja an sich schon einfach erzählenswert, ne? Im Sinne von, hat ja gleichermaßen auch Lehren, ne? Wie es damals war, ne? Historische Hintergründe etc. Ich sag mal, also da jetzt einen Film draus zu machen, ist jetzt nicht so schwer, aber einen geilen Film da draus zu machen, ist nochmal eine andere Sache. Ne, dass du halt wirklich allein filmisch schon einen Wahnsinn, so die glitzernden Augen hast. Ne? Ja, weiß ich nicht. Also aber ich will dir das nicht absprechen. Wenn dir der Film so gefallen hat, dann ist das okay. Und ne, wir können ja nur unseren Senf dazugeben am Ende.
Das stimmt. Ja, und ich kannte den jetzt zum Beispiel gar nicht.
Ja.
Aber es gibt ein paar Filme über Anne Frank, habe ich gerade gesehen.
Aber du kennst Anne Frank schon, oder?
Ja, persönlich jetzt nicht, aber die Story ist mir bekannt.
Ich kenne nur Frank Anne.
Ja, ja. Mhm. Ja, wollen wir mal weitermachen, weil wir haben noch einen Film, über den wir sprechen müssen.
Natürlich, sehr gerne. Wir haben schon die Stunde rum, ne?
Bevor wir das aber machen, gibt es natürlich einen neuen 42er der Woche für die nächste Woche. Und da, ich freue mich sehr auf die nächste Folge.
Yes, denn da haben wir wieder eine kleine Überraschung für euch. Wir verraten jetzt nochmal nicht, was passiert, aber freut euch drauf. Ich bin mir sicher, da werdet ihr werdet anmachen und dann werdet ihr was hören und dann sagt ihr, Wahnsinn, das passiert, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ihr habt natürlich auch wieder die Chance, mit dabei zu sein, und zwar über den neuen 42er, der da lautet: Von welchem alten Film wünscht ihr euch denn ein Remake? Also, es gibt ja viele Remakes, die wir uns echt sparen können, das ist klar. Aber es gibt auch Filme, die wir vielleicht von früher, ne, haben wir ja auch öfter auf der Liste.
Ja, aber ich will das gar nicht so eingrenzen. Früher, ich würde auch aktuelle nehmen. Also wenn
so
du sagst,
Maestro oder so.
Wenn du sagst, fuck you Goethe, ey, wenn ich den nochmal mit Christopher Nolan und Gillian Murphy in der Hauptrolle bekomme, dann gebe ich mir den aber. Dann bitte auch her damit.
Dann geben wir euch keine Grenzen. Dann spinnt rum, aber bitte Filme, die wirklich existieren. Das wäre schon gut, damit wir darüber reden können. Ja. Also von welchem Film wünscht ihr euch ein Remake, egal ob alt oder neu? Und was auch schön wäre, welche oder welcher Regisseur oder welche Regisseurin sollte dieses Werk produzieren? Also, dass ihr nicht nur sagt, ich will, dass Mac 2 ein Remake bekommt, weil der war so scheiße, aber wir würden auch gerne wissen, wer den machen soll. Soll Quentin Tarantino Mac 2 neu verfilmen? Dann sag doch mal und gerne auch ein bisschen rumspinnen. Ne? Was macht dann den Film so besonders? Warum ist das denn der Film, wo ihr denkt, das wird sich lohnen?
Genau, Mac 2, ja. Aber Willem Dafoe spielt den Hai oder sowas. Oder
der Film wäre instant besser, glaube ich.
Ja, Poor Things, aber alle Rollen von Leonardo DiCaprio gespielt oder so.
Benedict Cumberbatch.
Oder so, ja. Hier, genau, jetzt haben wir es doch. Jetzt sind wir doch im richtigen Themengebiet. Benedict Cumberbatch als
Ach so,
hatten
ja.
wir das letzte Mal.
Ja, Thema abgehakt.
Sehr gut. Ja, wir sind gespannt auf eure Einreichung unter 42 Podcast auf Instagram unter dem neuesten Post. Passend zur Folge jetzt auch online gekommen. Vielen Dank an Marcel, der jedes Mal die wunderbaren Grafiken macht.
Ja, wobei wir wahrscheinlich bei der Folge wieder einen Tag Verzögerung haben, weil wir ein bisschen hinterherhängen heute. Aber es kommt. Ja, merkt euch einfach, wenn ihr die Folge gerade jetzt hört, wo sie rauskommt, merkt euch einfach bis morgen, was ihr jetzt schreiben wollt, bitte einfach. Ich wird so ein bisschen eng alles. Aber wir kriegen das hin, das wird.
Ja,
genau. Alle gemeinsam, Hand in Hand.
So, jetzt haben wir natürlich noch einen Film auf unserer besten Liste. Und wir hatten ja gerade schon einen, 108.
Jawohl.
Der hat sich so dazwischen gemogelt mit Poor Things. Aber wir sind jetzt offiziell bei 109. Das ist ein großer Zufall. Und ich würde sagen
auf IMDb.
Ah ja, die besten Filme aller Zeiten, die es überhaupt jemals gab auf IMDb, richtig. Wir gucken ja immer die Top 250er.
Ich habe drauf gewartet, aber es kam nicht und dann dachte ich, ich werf's nochmal ein.
Perfekt, super. Ja. Also, Platz 109, Die Frau, die singt, Incendies, aus dem Jahr 2010 von Denis Villeneuve.
109th place.
Incendies.
Stark.
Okay. From the year 2010. And the director is Denis Villeneuve.
Genau, ja, ich habe immer Incendies gesagt. Ich werde es auch weiter sagen. Es ist französisch. Ich habe mir ein Video angeguckt von Cinema Strikes Back. Grüße gehen raus an die Jungs. Und Alper hat gesagt, es heißt
Incendies. Genau. Das S ist stumm. Ich habe mir das bestimmt, das, was ich dir gerade vorgespielt habe, habe ich mir vor der Folge 40 Mal angehört und ich habe wieder vergessen, wie es ist.
Aber ich verstehe also, die Franzosen nicht. Wenn du das S nicht aussprichst, dann schreibst du einfach nicht hin.
Ja, warum schreiben die überhaupt irgendwas?
Ja.
Finde ich eine Frechheit.
Also, Die Frau, die singt, ein Film aus dem Jahr 2010 von Denis Villeneuve. Heißt er Danny oder Dennis?
Denis Villeneuve. Das habe ich sogar noch nachgeguckt. Also das ist endlich mal die korrekte Aussprache. Wir haben lange spekulieren, aber Denis und dann Villeneuve. Okay. Wir haben es sogar fast richtig gehabt.
Ja,
Französisch ist nicht so unser Ding tatsächlich.
Das stimmt. Ja. Ein sehr beliebter Regisseur bei uns im Podcast, bekannt geworden durch Dune, Blade Runner 2049, Arrival, Prisoners.
Ja.
Und zwischendrin hat er auch Die Frau, die singt gemacht. Und der ist auf unserer besten Liste gelandet.
Ich finde auch einen Film, der überhaupt nicht dazu einlädt, ihn zu gucken. Sorry, ne? Also, fangen wir einfach mal so an. Die Frau, die singt, klingt total bescheuert. Das Plakat bei IMDb spricht mich, also das ist einfach ein Matschhaufen.
Also wirklich, das Plakat sieht wirklich so grottenscheiße aus. Das ist wirklich eine Schande, dass dieser Film so ein unansprechendes Plakat hat.
Gerade wenn du dann Denis Villeneuve hast, der wirklich schon Banger rausgehauen hat und dann guckst du und denkst du, warte mal, ist das irgendwie ist das ein Trash-Film? Was hat der denn produziert? Aber
ja, der Trailer, wir können euch das Poster sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, iranischer Indie-Film von 1963, so.
Ja, wahrscheinlich so eine iranische Version von Das Tagebuch der Anne Frank oder so, weil da sind auch so Texte im Hintergrund.
Ja, genau.
Irgendwas mit Büchern und Text und keine Ahnung. Aber wir können euch zumindest ein bisschen beruhigen. Es ist auf jeden Fall ein Film, der verständlicherweise vielleicht auch auf der Liste ist. Das ist nicht ein Fehler gewesen im System. Lest doch einfach mal vor, worum es geht.
Also, zwei Zwillinge reisen in den Mittleren Osten, um mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren und den letzten Willen ihrer Mutter zu erfüllen.
Ja, und es ist auch sehr komisch. Das ist nicht sonderlich einladend irgendwie, oder?
Nee, es ist sehr komisch, weil diesen Film haben wir hier schon mal besprochen. Und es ist wirklich ein bisschen peinlich, muss man sagen, weil wir ein Spiel mal gespielt hatten für die Leute, die sich noch erinnern. Und
stimmt,
ich hatte verloren.
Oh mein Gott.
Und ich musste als Bestrafung einen Film gucken, der über einen Zufallsgenerator ausgewählt wurde, über eine Website. Und dieser Film wurde ausgewählt und er war erstaunlich gut.
Also das habe ich gar nicht mehr, ich wusste, dass du den noch geguckt hast damals, aber nicht mehr warum.
Ja, als Bestrafung. Also ich
Ja, ohne, aber bei dem Cover ist das auch kein Wunder, dass wir gedacht haben, der Film ist scheiße. Wir haben ja den Zufallsgenerator angeschmissen, dann kam das raus und wieder an die Frau, die singt, hässliches Cover, wird schon scheiße sein, kein Ding.
Also irgendwo in der Geschichte unseres Podcasts gibt es schon eine erste Kritik von mir zu diesem Film. Und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt haben wir ihn tatsächlich hier auf der besten Liste.
Unglaublich. Und jetzt kann ich auch endlich mal drüber reden, weil jetzt habe ich ihn auch gesehen. Ohne Bestrafung. War keine Bestrafung. Die einzige Bestrafung, die ich in dem Zuge hatte, war, dass ich den Film auf Deutsch gucken musste. Ja, weil den gab es nur auf Amazon, auf Deutsch und auf Apple TV gab es den im Originalton, aber ohne Untertitel. Oh, und der Film ist komplett in Französisch und Arabisch. Beide Sprachen, ist eine Weile her, seitdem ich die Sprachen gelernt habe. Deswegen musste ich den auf Deutsch gucken und ich war sauer. Ich war wirklich sauer. Ich wollte den Originalton gucken, Mann.
Oh, schön.
Aber naja, was willst du machen, ne?
Ja.
Ja, nochmal kurz zusammengefasst, damit ihr ein bisschen mehr abgeholt werdet, worum es geht. Es geht um Zwillinge, ein Mann, eine Frau, die zu einem Notar gehen, weil ihre Mutter gestorben ist und die ihren letzten Willen im Prinzip vorgelesen bekommen. Und die Mutter, die leben jetzt alle da in Kanada, tatsächlich im französischen Teil von Kanada, sind aber aus einem anderen Land geflüchtet, aus dem Libanon, aus dem heutigen Libanon.
Also ich glaube, genau, offiziell wird das Land nie gesagt, aber es spielt quasi in der Gegend vom Libanon, ja.
Richtig, also es ist auch nicht hundertprozentig historisch korrekt. Es basiert da sehr viel drauf, also es basiert unter anderem auf einem Theaterstück. Das heißt Verbrennungen von, was habe ich mir aufgeschrieben? Vajdi Muawad.
Weil Incendie heißt nämlich Verbrennung auf Französisch, habe ich gelernt.
Genau, also oder ja, Brennung, Feuerbrennen, irgendwie sowas.
Feuerbrennung.
Oder Brände. Wenn du das eingibst, kommt Brände oder so. Also ja, halt was, ne, kann man sich jetzt selber irgendwie metaphorisch überlegen, worum es geht. Und alles in allem geht's auch um den libanesischen Bürgerkrieg. Und da fängt schon so mein erstes Thema an.
Genau, also die beiden Kinder kriegen jeweils einen Brief. Ein Brief soll dem Vater der beiden übergeben werden und einem dem Bruder. Die beiden wussten gar nicht, dass sie noch einen Bruder haben. Und
dachten, der Vater ist tot.
Genau, und dann machen die sich auf die Suche und reisen quasi so an den Ursprung der Lebensgeschichte der Mutter. Und das Ganze spielt in so zwei Zeitachsen. Einmal in dieser aktuellen Zeit, die Suche danach, und einmal die Geschichte der Mutter in der damaligen Zeit. Und das läuft so.
Und noch eine dritte Zeit. Auch noch kurz bevor die Mutter gestorben ist, ist auch noch
stimmt,
in dem Film.
Ja. Aber das läuft so parallel und man erfährt quasi so mit den Kindern zusammen die Geschichte der Mutter. So.
Genau. Weil die auch nicht wirklich wissen, was abgeht, ne? Die wussten halt nur, dass ihre Mutter damals geflüchtet ist und sowas. Und man erfährt mit quasi hauptsächlich der Tochter am Ende, weil der Sohn, der quasi ja den größten Teil des Films einfach gar nicht anwesend ist, weil er keinen Bock auf die Scheiße hat.
Perfekt, danke.
Und ja, das ist der Film. Also man reist quasi mit in den Bürgerkrieg, in quasi einerseits schon ja in das in Anführungszeichen heutige Libanon, aber natürlich auch dann in die, ich sag mal, 80er, 90er, wo dann im Prinzip der Bürgerkrieg herrschte. Und ich muss ehrlich sagen, nee, wir fangen mal mit den positiven Sachen an. Bevor ich jetzt anfange zu kritisieren, machen wir hier mal Zuckerbrot und Peitsche. Weil es gab wirklich ein paar Kritikpunkte, die ich einfach schade fand. Weil allen voran großartige Geschichte, wirklich. Ja, ja. Also holt dich total ab. Das ist super spannend, weil du selber ja nicht weißt, was passiert ist. Ich fand allein die Szene mit dem Bus sehr dramatisch dargestellt. Die bleiben dir im Kopf, die Szenen, ne? Also wir hatten ja schon öfter solche Filme, die dann halt mit drastischen Maßnahmen im Prinzip diese Grausamkeit des Krieges auch darstellen. Und allen voran halt Thema Flüchtlinge. Und da ist mir auch immer wieder in den Kopf geschossen, so, welcher normale Mensch kann so einen Film gucken und dann immer noch ausländerfeindlich sein? Also wirklich Menschen, also ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte einfach, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ne? Also es ist einfach nur Wahnsinn und leider auch noch ein sehr aktuelles Thema mal wieder, weil es da ja auch unter anderem auch um die Palästinenser geht und ja, der Bereich Libanon etc., das ist ja sowieso immer so eine heiße Zone, wo ja seit Jahren immer wieder Probleme sind und ja.
Ja, die haben auch viel, ich glaube, in Jordanien gedreht dann und ja. Das fühlt sich sehr authentisch alles an. Also das Gefühl dieser ganzen Situation kommt sehr gut rüber. Auch viele Laiendarsteller, die das Ganze so, das fühlt sich gar nicht wie Spielen an. Es fühlt sich einfach an, als würden die
sehr
da
authentisch.
So leben einfach.
Und genau deswegen habe ich mich so geärgert, dass ich den auf Deutsch geguckt habe, weil die ja straight eine Sprache sprechen.
Ja.
Aber im Originalton hast du halt diese Sprachbarrieren auch mit drin, ne? Und da werden dann auch die Unterschiede zu den Zeiten auch besser klar, glaube ich. Weil, ne, aber da komme ich halt gleich noch zu.
Und ich wollte noch sagen, wenn du sagst Geschichte, muss ich auch sagen, also wie da Fäden zusammenlaufen und es gibt auch einen Twist und so. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Da hatte ich auch nie mit gerechnet und das hat mich auch sehr bewegt, muss ich sagen.
Ja, also wirklich eine Geschichte, die einem im Kopf bleibt. Ich habe, wie gesagt, aber auch nichts erwartet, muss man einfach sagen. Ne? Also nicht, dass ihr euch da jetzt zu krass drauf freut. Ich fand zum Beispiel, wie hieß der Film nochmal, mit diesem Jungen
in dem
Ghetto. Capernaum fand ich deutlich besser.
Aber das ist das, was ich meinte vorhin, dass der Film mich auch berühren muss. Und dieser Film schafft das sehr gut. Also sowohl dieses Schicksal als auch ja, so den Schmerz durch den Twist und so. Also das ist was, da spüre ich richtig, was da so drin steckt, weißt du? Und das ist was mir bei manchen Filmen dann so ein bisschen fehlt für eine höhere Punktzahl.
Ja, also ich finde das, wie ich vorhin schon meinte, das ist für mich kein Muss in einem Film. Also gerade so Filme wie Poor Things, die können auch einfach mal Spaß machen und visuell dich mitnehmen. Das wäre für mich trotzdem kein
Es muss ja auch nicht Problem. Die ganze Zeit so sein, weißt du? Aber so ein paar, dass ich an ein paar Stellen so merkst du, oh ja, hier geht's tief.
Ja. Ja, aber in dem Film auf jeden Fall war es da, weil ich fand auch die, ist es Lubna Azabal, die Tochter gespielt hat?
Ich glaube ja. Nee.
Ich glaube, die.
Nee, die andere.
Die sahen sich sehr ähnlich. Mutter und Tochter sahen sich sehr ähnlich. Da hatte ich auch sehr viel mit zu kämpfen, um die Zeit ungefähr einschätzen zu können. Sind wir jetzt in der Vergangenheit oder
Melissa
in der
Gegenwart? Melissa Desormeaux Poulin ist, glaube ich, die Tochter. Ja,
die haben auch alle wieder Namen. Ey,
genau, weil die Lubna ist als Nawal, das ist der Name der Mutter.
Okay.
Gelistet. Ja.
Die hat auch sehr, sehr gut gespielt. Also. Schauspieler, wunderbare Arbeit geleistet. Den Bruder fand ich ein bisschen anstrengend. Weiß ich nicht, ich meine, das war ja die Rolle, ne, die Rolle, die er gespielt hat. Aber der hat mir ein bisschen zu viel rumgemeckert da an der Stelle. Ja, aber am Ende geht's halt darum, dass sie dieses Zwillingspärchen den letzten Willen ihrer Mutter im Prinzip erfüllen, die Briefe übergeben sollen, damit die Mutter auch, die hat gesagt, nur dann möchte ich einen Grabstein haben. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die einen durchaus irgendwie im Laufe des Films auch mitnimmt. Also das liest sich alles hier haha witzig, ne? Oder langweilig oder wie auch immer. Aber das ist wirklich, wenn er den Film anmacht, der hat euch irgendwann. Das fand ich, das ist das, was mir hängen geblieben ist, was ich als positiven Aspekt auf jeden Fall
ja, du spürst auf jeden Fall nach vorne stellen will. Auch dieses Leid, was ja Menschen dann immer noch in diesen Regionen erleben. Also das ist du bist halt so ein bisschen gefangen, weil du da halt geboren bist und dann kommst du in so eine Situation, es ist einfach scheiße, weil Menschen gegen Menschen kämpfen.
Es wirkt auch wie eine Dystopie, aber am Ende ist es halt einfach Realität. Ne?
Aber du hast auch Kritik, höre ich jetzt
raus. Ja, ich habe leider eine Menge Kritik.
Oh, okay.
Ich wie gesagt, ich bin am meisten Kritik übe ich meistens, wenn ich merke, da hätte man mehr rausholen können.
Okay.
Und ich fand zum Beispiel zwei ganz elementare Dinge sehr anstrengend. Zum einen erwartet der Film von einem, dass man schon sehr im Thema libanesischer Bürgerkrieg drin ist.
Ja.
Also, wenn ihr den Film gucken wollt, dann lest euch zumindest mal kurz bei Wikipedia ein, damit ihr, ich habe sehr oft nicht verstanden, was da abgeht. Ich musste mich zwischendurch wirklich einlesen, weil ich sonst überhaupt nicht mehr hinterherkam. Worum geht's jetzt gerade? Wer kämpft da überhaupt gegen wen? Weil dann plötzlich
Muslime
gegen
Gefühl,
Christen gekämpft haben.
Aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so wichtig eigentlich, oder? Also, dass man einfach also man kann das auch so hinnehmen und sagen, ja, das
natürlich.
Du bist ja einfach so gefangen in dieser Situation und wer dann da am Ende wen erschießt, weil du ja manchmal auch auf keiner Seite stehst, ist dann auch irgendwie egal.
Ja, wäre es jetzt irgendein fiktives Werk, wäre es mir scheißegal gewesen. Aber es basiert tatsächlich auch auf einem Leben von einer libanesischen Aktivistin.
Ja, okay.
Dieses Attentat, was in dem Film auch passiert, an diesem, was ist das da gewesen? So ein
Bus,
so ein
oder?
Warlord, keine Ahnung.
Ach so. Ich habe jetzt zweimal Bus gesagt und du wolltest Warlord sagen.
Nee, an einer Person. Da,
ach, das meinst du? Ja, okay.
Ja, genau. Ja. Das ist auch wirklich passiert. Das darauf basiert das Ganze, auch dieses Theaterstück am Ende. Und deswegen, ich weiß nicht, ich kann es bei dir so ein bisschen damit vergleichen, wie wenn du sagst, ich möchte einen Film im Originalton auch verstehen können. Alles, was da passiert, möchte ich verstehen.
Ja, okay.
Und das war hier jetzt der Fall. Ich gucke mir hier einen Film an über einen libanesischen Bürgerkrieg, dann möchte ich auch verstehen, wer kämpft da gerade gegen wen, warum kämpfen die überhaupt, um was kämpfen die da und wie sieht die Lage heute aus? Und das bringt der Film nicht mit, das gar stimmt, nicht. Ja. Also der erklärt nicht die Situation, ne, man hätte das ja auch noch schön einführen können, dass die Tochter vielleicht gar nicht so recht wusste, was da abging damals, ne? Da hätte man ja auch noch ein paar Infos mit einstreuen können, war halt gar nicht der Fall. Ne, der wirft dich einfach in diese Situation und das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt aus meiner Sicht. Und was ich auch ziemlich anstrengend fand, du hast drei verschiedene Zeiten, in denen das spielt und der Film springt immer hin und her. Immer, immer, immer. Und du brauchst, ich habe immer ein paar Minuten gebraucht, zum Ende hin weniger natürlich, aber ich habe immer ein paar Minuten gebraucht, bis ich gerafft habe, wo bin ich hier gerade überhaupt?
Du kannst es gerade gegen Anfang schwer differenzieren, ne? Weil es sehr ähnlich aussieht. Oder?
Richtig. Ja. Du kennst die, also gerade Mutter und Tochter sehen sich sehr ähnlich, ja, gerade in jungen Jahren. Du hast ja bei der Schauspielerin, die Mutter spielt, die zeigen die halt von jungen Jahren bis halt, bis sie alt ist. Ne, die hat eine gute Maske gehabt, aber einen gewissen, ist ja auch schön, dass Mutter und Tochter sich ähnlich sehen, ne? Das ist ja jetzt keine Kritik, aber dann werden immer Namen eingeblendet. Du weißt halt nicht, wer ist das. Irgendwann hörst du den Namen mal im Dialog, dann weißt du, oh, ach, der ist das. Aber so in dem Moment, du wirst einfach so reingeschmissen. Du wirst durch die Gegend gewirbelt wie auf so einer Achterbahn. Und das kommt dem Film nicht zugute. Das finde ich schade, weil ich meine, gut, es ist ein relativ, ich sag mal, frühes Werk von Denis Villeneuve, aber die Erzählstruktur hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mich richtig abgefuckt, leider.
Ich fand es eigentlich gut, dass man das so parallel erzählt, damit man es mit der Tochter entdeckt, weißt du? Also das fand
ich. Ja, das. Grundlegend eine gute Idee, aber ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt.
Ja, ich verstehe, dass das blöd ist, wenn man gerade nicht weiß, wo befindet man sich eigentlich zeitlich und dass das einen erstmal so ein bisschen rausreißt. Also entweder man macht es irgendwie ein bisschen galanter oder man macht es halt ganz plump über irgendwie eine Zeiteinblendung oder sowas.
Genau. Es hat ja am Ende schon gereicht, wenn du sagst, 1984 Libanon oder oder eine Stadt oder so, zumindest die sich wiederholt, ne? Die reisen ja auch sehr viel zu verschiedenen Städten, dann hast du Städte, die sich kreuzen, ne? Also die Tochter kreuzt ja auch oft die Wege der Mutter, wenn jetzt nicht zur selben Zeit, aber ne, dann war die Mutter 1980 da und sie kommt dann 2009 dahin oder so. Und da muss man erstmal krass mitdenken und das fand ich ein bisschen schade, weil dann dadurch die Geschichte so ein bisschen an Drive verloren hat, weil es halt doch wirklich eine packende Geschichte ist, die dahinter steckt.
Die Geschichte hat generell manchmal ein bisschen wenig Drive. Es ist ja auch immer wieder Kritik, dass der etwas lang ist, der Film. Er geht 2 Stunden.
Fand ich 11. gar nicht tatsächlich.
Fand ich das, manchmal das fand ein bisschen, ich bisschen schon, dass ich mir dachte, boah, da könnte jetzt mal ein bisschen mehr Tempo rein, weil es dann doch etwas, also nicht langatmig ist das falsche Wort, aber er erzählt teilweise recht ruhig, muss man sagen.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Ja, alles in allem, spätestens ab der Mitte hatte euch der Film, ja, ab dem Moment, wo ihr rausfindet, wieso der Film Die Frau, die singt heißt, packt er euch und lässt euch nicht mehr los. Also ist ein wirklich, wirklich tolles Drama. Das Thema toll verarbeitet, aber leider nicht so gut, wie es hätte sein können, aus meiner Sicht. Gerade wenn du einen Denis Villeneuve hast, der dahinter sitzt.
Was hast du gegeben?
Ich bin jetzt bei einer 7 tatsächlich.
Ach krass, okay. Ja, ich habe eine 9 gegeben. Also mich hat der sehr abgeholt. Ich fand den sehr, sehr stark und gerade auch das gegen Ende.
Ich hätte ihm sehr gerne auch eine 9 gegeben, aber ich kann es nicht. Das ist diese beiden großen Dinger, die ich gerade angesprochen hatte, hat mich so
nicht mal
rausgerissen.
Ich kann ja noch mal mit dir verhandeln. Nee. Guck,
der hat auch visuell jetzt auch nicht so viel, also der war sehr gewöhnlich visuell, sag ich mal. Das war jetzt nicht schlecht, ne? Aber das Minimum, was ich von Denis Villeneuve erwartet hätte, zumindest.
Okay.
Wenn du jetzt dir ne, Sachen wie Blade Runner 2049 oder Dune anguckst oder Arrival etc. Also der hat schon krass aufgefahren danach. Aber da geht mehr. Und da hatten wir auf jeden Fall auch bessere Filme auf der Liste, die ein ähnliches Thema so verarbeiten. Ne? Kapernorm, wie gesagt.
Ich fand das schon wirklich sehr gut jetzt hier. Also muss ich sagen,
weil. Wie gesagt, schlecht fand ich ihn nicht, gar keine Frage. Ne? Eine 7 ist trotzdem auf jeden Fall überdurchschnittlich. Irgendwo zwischen einer 7 und einer 8 finden wir uns gerade, aber.
Ja, gut.
Es war zu viel. Ja. Problem gerade für mich da. Vielleicht ist es auch ein subjektives Problem.
Also ich hatte gesagt, gar kein Problem damit. Ich habe sofort alles immer verstanden und deshalb habe ich
ja, das dachte ich mir. So wie bei Poor Things auch, ne?
Genau, ja. Aber man muss sagen, also Denis Villeneuve, ich war ja gar kein Freund von Sicario, aber wenn man den mal rausrechnet, dann legt er hier wirklich ein Brett nach dem anderen hin und ich glaube, da wird noch einiges sehr Gutes kommen. Der ist ja auch noch ein bisschen jünger und ich bin gespannt auf Dune 2 und dann wird es hoffentlich auch Dune 3 geben und dann macht er auch nochmal andere Sachen. Also Ja, der wird, glaube ich, noch ein paar gute Filme raushauen.
Ja, und ein gutes Beispiel mit Sicario. Das ist ja auch von ihm. Und genau dieselben Probleme hatte ich bei Sicario auch.
Ja, aber da fand ich die Story nicht mal gut. Also
das kam noch oben drauf. Die Story fand ich auch nicht gut. Die Action war dafür geil.
Ich fand aber auch die Schauspieler dann, also Sicario, ich habe gerade gesehen, ich habe dem eine 5 gegeben, stehe ich voll hinter, fand ich.
Also bei Sicario war halt dieses, also da habe ich auch eine 7 gegeben, bei Sicario war mein Problem dieses, dann passierte das, dann passierte das, dann passierte das, dann passierte das. Du hast überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Szenen. Ich habe irgendwann überhaupt nicht mehr richtig zugehört, weil mich die Story auch wirklich nicht gepackt hat, wie du sagtest.
Mich hat auch
die Charaktere waren alle unsympathisch.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Kein Charakter war cool oder irgendwie so, dass man mitgefiebert hat oder mitsympathisiert hat und dann.
Aber das Visuelle und ich sag mal die Action dahinter, die war sehr, sehr gut und die mochte ich und deswegen hat der Film dann am Ende doch bei mir noch eine 7 erreicht und so ist es jetzt hier. Du hast jetzt eine super kranke Story, also super gute Story, die leider so technisch gesehen sehr gewöhnlich umgesetzt wurde. Aber wie gesagt, ist halt die Anfangszeit von ihm, so das kann man verknusen. Aber ich gebe da jetzt nicht noch extra mehr Punkte, obwohl mir das irgendwie, also man hat ja immer so ein Bauchgefühl bei den Bewertungen und das ist bei mir eher eine 7 als eine 9.
Na gut, dann ist das so. Ja, aber ich finde schön, dass wir mal was ganz anderes hatten und wie gesagt, wir hatten
jetzt
schon mal. und ein weiterer Film, den wir abgehakt haben und nächste Woche wird es dann, glaube ich, ganz besonders.
Ich bin so gespannt auf nächste Woche, Timo. Ne?
Freue mich auch. Das wird toll.
Ja, entschuldigt uns jetzt schon mal das Chaos, was euch nächste Woche erwarten wird. Es wird einige Dinge werden zum ersten Mal passieren und dementsprechend müssen wir uns ein bisschen ausprobieren. Aber vielleicht läuft doch alles super, aber ich entschuldige mich lieber im Voraus, dann kann nichts schief gehen am Ende.
Perfekt, ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, für heute haben wir es schon wieder. Da haben wir wieder einiges auf dem Tacho gehabt.
Am Tacho.
Genau, also falls ihr Feedback habt oder so gerne über Instagram, dann lesen wir das auch. Gibt ja keine Kommentare. Und ansonsten,
42 Podcasts, falls man sucht.
Genau, ansonsten melden wir uns nächste Woche wieder mit wunderbaren weiteren Filmen. Es wird toll. Seid gespannt.
Aye, aye, Captain.
Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche.
Tschüssi.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.